1. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 10. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Am Anfang, da wird's besonders deutlich. Wir haben wieder unseren lieben Bruder Alec da hinten sitzen. Nehmen Sie auch den Alec und seine Frau herzlich rein. Die sind die einsamsten Menschen in ganz Deutschland. Wenn man da zurückkommt nach so vielen Jahren Missionsdienst, die treuen Freunde, die man alle kannte, sind alle weg. Und jetzt sitzen sie hier. Und das ist gar nicht leicht, die Orientierung wieder nachher. Wir freuen uns, dass er hier ist. Die Frau ist bei den Kindern. Aber die haben auch so eine Pioniersituation. In Japan ist ganz schwierig. Und laden Sie ihn mal einen Hauskreis ein, dass er ein bisschen erzählen kann. Oder so. Es wäre wirklich schön, er kommt auch gern. Oder sowas. Oder wer gern englische Privatstunden macht. Dafür kann man sich gern ein bisschen Geld verdienen dabei. Mancher ist froh, dass das können Sie alles mit ihm vereinbaren. Aber was mir wichtig ist, wie das ist, wenn man da so anfängt mit einer Missionsarbeit. An einem Platz, wo niemand da ist. Wir können immer auf die Mitglieder zurückgreifen, das sind unheimlich viele und die kann man ansprechen und das ist gar nicht, bis da mal einer dazukommt. Und das sind ganz schwere Kämpfe, bis mal die Ersten überhaupt kommen aus dieser Tradition, sich lösen lassen. Und da müsste er jetzt dazu reden, welchen Eingang wir gefunden haben bei euch. Das war für den Paulus schwierig. In Thessaloniki, also in Mazedonien, das haben wir letztes Mal ja gesagt, in Europa, da eine Gemeinde zu gründen. Es war nicht vergeblich, denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Philippi, das wissen Sie noch, das war die Geschichte mit dem Kerkermeister. Immer so schwierig, wenn wir so fromme alte Worte gebrauchen. Kerkermeister, sagt ja heute keiner mehr. Gefängnisdirektor, nicht? In Philippi. Und da wurden sie also schrecklich misshandelt. Das war eine ganz besonders grausame Prozedur mit dem Rücken. Und dann, wie Sie merken, wie der Paulus am nächsten Morgen seinen römischen Pass hochhält, da verschrecken die, die durften das gar nicht mit einem römischen Gefangenen. Aber da hat er schwer gelitten und dennoch ist der Paulus weiter nach Saloniki und hat dort das Evangelium unter viel Kampf weitergesagt. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können. Sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert doch euch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadlich wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Wie ernst nimmt das Paulus, dass er sagt, jeder soll mal prüfen, ob ich irgendwo einen Anstoß gab. Das ist ganz wunderbar, wenn wir das uns wieder als Motto machen. Auch die Menschen sagen, bitte prüft das, sagt mir das. Ich möchte in den Ordnungen Gottes leben. Mein erster Punkt, ihr habt vier heute, ohne Kampf geht nichts. Ohne Kampf geht nichts. Warum geht nichts ohne Kampf? Weil die Welt der Herrschaftsbereich des Teufels ist. Haben Sie es heute auch erlebt bei der Arbeit? Sie werden das merken, wenn Sie vielmals vorstoßen wollen und einfach etwa ringen um einen Menschen, der in einer ganz schlimmen Bindung steht. Oder wenn Sie sagen, ich möchte in meiner Familie für eine andere Atmosphäre ringen oder in der Ehe oder irgendwo bei meinen Kindern. Sie werden sich auf einmal merken, wie massiv die Macht des Bösen ist. Das Böse ist schlimmer als ein AIDS-Virus, weil das Böse nämlich jeden infiziert ohne Berührung. Und wenn die Infektion mal da ist, dann multipliziert sich das Böse millionenfach schneller als das Gute. Wenn das Gute sich so multiplizieren würde wie das Böse, dann gäbe es bloß nur Engel. Sondern das Böse multipliziert sich viel, viel schneller in einem Kind. Wenn das irgendwo Eingang findet, Kontakt mit schlimmen Freunden hat, dann reißt das die mit, da können sie nichts machen. Und die Not heute in Stuttgart, das können Sie erzählen von Berufskollegen, da habe ich einen ganz wunderbaren Mann, war eine ganz harmonische Familie, der Sohn plötzlich durch die Schulklasse. Es gibt keine Schule heute mehr in Stuttgart, wo nicht Rauschgift gehandelt wird. Und da können Sie überhaupt nichts mehr machen gegen das Böse. Das zieht die mit, ob das betrügerisch, ob das Geldsucht ist. Wenn Sie merken, ein Mensch ist vom Geld besessen, dann können Sie reden, was Sie wollen. Dann zieht den mit, wenn er von wilder Sexgier besessen ist, von der Unehrlichkeit, von der Lüge, von der Schwatzsucht, vom Hochmut und was Sie wollen. Das ist die Macht des Bösen in der Welt. Wir erleben hier das immer nicht so, weil wir mal von einer christlichen Tradition ausgehen. Und das ist nicht gering zu achten, dass noch eine betende Oma da war. Dass einer mal irgendwo im Religionsunterricht gelernt hat, was es ist, ein Liedvers auswendig, sondern gib, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Das hat das Volk noch geprägt. Ich achte das nicht gering, die Sitte und auch irgendwo, dass Leute noch wissen, es gibt das, was das ein Tischgebet vielleicht noch mal gibt und es gibt auch noch eine Moral, dass viele Leute, die auch vom Christentum nicht mehr viel halten, sagen, aber das tut man nicht bei uns oder so. Und wenn das alles bricht, dann merken Sie erst, wie die Dunkelheit sich massiv ausbreitet. Und das, was man dann uns als in Fernsehbildern vorführt, das ist ja dann nur wirklich, wenn der Teufel dann hemmungslos wüten kann. So wie es ja auch in Geschichtsepochen unseres eigenen Vaterlandes massiv sichtbar wurde. Es ist doch gar nicht mehr möglich, dass man in unserer Stadt die Juden so auf dem Killesberg zusammengeführt hat. Da wird nur noch etwas sichtbar, was sonst unter der Decke verborgen ist. Und in dieser Welt hat der Teufel eine Zielrichtung. Er möchte die Stimme des Evangeliums von Jesus auslöschen. Wie macht er das? Das macht er hauptsächlich innerhalb der Gemeinde. Nicht durch Druck von außen. Das müssen Sie wissen. Das können Sie überall durch die Bibel verfolgen. Der Teufel kämpft nicht durch die Gottlosen. Das ist alles Missverständnis. Sondern immer durch die Gemeinde. Und durch die Jahrhunderte hindurch hat die schlimmste Zerstörung immer stattgefunden durch die Gemeinde selbst. Das waren die unehrlichen Diener und die untreuen Diener und da war es der Ungehorsam und die Verdrehung des Wortes Gottes. Welch ein Zerrbild von Gemeinde gibt es durch den Lauf der Jahrhunderte. Überall. Und wenn eine Erneuerung einsetzte, hat sie meist nur knapp 25 Jahre gehalten. Das ist immer die Länge einer Generation. So lange hält eine Erweckung. Aber wenn Sie das wissen, wie bei Ihnen auch all die teuflischen Dinge hochkommen, dann wissen Sie, dass das überhaupt nie gebannt wird. Und wie sehr wir alle versucht sind, also der Teufel möchte die Stimme des Evangeliums zum Schweigen bringen. Paulus hat nun einen der wenigen Fälle erwischt, wo sogar die Atheisten praktisch damals ihn bekämpft haben, das war wegen der Verkündigung des Evangeliums. Und zwar, weil an einer gebundenen Frau, an einer Wahrsagerin, an einem jungen Mädchen, das Wahrsagedinge, okkulte Dinge trieb, hat Paulus im Namen Jesu eine Befreiung ausgesprochen. Und die Leute, die mit dem Mädchen Geld verdient haben, haben sich darüber geärgert. Und dann kam es zum Krach. Sie müssen mal wieder die Lebensgeschichte von William Booth lesen, wie der gegen diese Kneipen losgezogen ist mit Protestdemonstrationen. Der hat einfach nur Mut gehabt, in London auch mal das beim Namen zu nennen, wo einfach Finsternis und Dunkelheit herrscht. Und dann sind sie beworfen worden und dann sind sie blutig zurückgekommen und geschlagen worden von den Barbesitzern. Und dann hat er gesagt, jetzt möchte ich euch fotografieren, so gefällt ihr mir, hat zu seinen Leuten gesagt, wie sie ganz blutig geschlagen waren. Also der William Booth hat auch das gewusst, wer dem Teufel wirklich landstreitig machen will, der muss kämpfen. Aber passen Sie auf, nie hat der William Booth erlaubt, dass seine Leute Gewalt üben, sondern sie nur mit dem Mund und mit dem Leiden. Sie lassen sich schlagen, aber sie dürfen nie schlagen. So war es auch in Philippi. Paulus wurde in den Stock gelegt, da wurden sie festgebunden, zerschlagen. Und es war schon schwer, dass so diese Gründung der Gemeinde in Philippi mit der Lydia geendet hat. Und jetzt sagt er, dass es wieder Kampf braucht. Vers 2 am Ende. Wir fanden in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Es wäre so einfach, wenn uns die Menschen immer gleich Lob spenden würden. Aber es ist nicht normal. Und sie müssen wissen, dass es jedes Mal ein Kampf ist, bis man sie wieder durchringt. Das kann schon im Gemeindebriefenbesuch sein. Das kann ein Wort sein, dass man zu einem Kollegen oder zu einem Nachbarn spricht, eine Einladung, gehen Sie doch mal mit, ich möchte Sie mal mitnehmen oder wo, dass man den Mut findet. Meist kommt der Widerspruch und dann kommt der erregte Kampf. Natürlich weiß der Teufel genau, wie er bei uns kämpfen muss. Und Sie kennen seine Methode. Also wenn der Teufel sagt, das alles Humbug, und wenn uns das einer an den Kopf sagt, das tut uns nicht weh, dann sagen wir, nein, das ist sehr gut, dann diskutieren wir sehr schön. Das ist ganz wichtig und das Wort Gottes ist wahr. Deshalb hat der Teufel ein paar Geheimwaffen, mit denen er uns ganz leicht treffen kann. Und das ist immer etwa die Ehrverletzung. Dass einer sagt, oh, du, gehst du da zu so einer fundamentalistischen Gemeinde oder was? Und das ist immer verletzt. Das ist doch primitiv, wie die schon singen oder was. Man kann dann irgendwo an äußere, das ist beim Teufel auch das an, ich weiß nicht, wo sie gerade verletzbar sind. Aber viele sind an der Ehre verletzbar, am Stolz, an der Intelligenz, die wollen es nicht einfach oder was weiß ich. Und der Teufel kann auch andere Waffen anwenden, um eine Gemeinde kaputt zu machen. Der Streit ist zum Beispiel sowas, um menschliche Eitelkeit. Es gibt ganz einfache Dinge, wo das oft losgeht und das kann man nicht mehr stören. Eifersucht, Hochmut. Der Teufel wird nie theologische Diskussionen anwenden, da kann eine Gemeinde nicht sprengen. Der Druck von außen, der ist noch relativ leicht zu ertragen. Aber meist ging es ja auch in den Gemeinden des Neuen Testaments innen los mit diesen menschlichen Spannungen. So war es in Korinth und so war es bei den Galatern und so war es überall eigentlich an den menschlichen Spannungen ging es los. Wir sollten vielleicht doch nochmal Apostelgeschichte 17 jetzt aufschlagen, wie dort Paulus und Silas nach Saloniki gekommen sind. 17. Ich lese es jetzt nicht ganz, Sie können es in Ruhe nachlesen von Vers 1 ab. Sie kommen zuerst in die Synagoge und Paulus geht hinein, 3 Sabbate lang. An 3 Sabbaten legt er dort das Wort aus und zwar immer gleich zielgerichtet Christus. Das war ja für die Juden, war das natürlich der entscheidende Punkt. Verstehen Sie, wenn die messianischen Juden dies heute sagen, der Messias ist gekommen, ist teufellos, in jeder Synagoge. Und der Paulus hat das gemacht. Er hat genau die Lunte ans Pulverfass gelegt. Ich verkündige euch, der Rest der Christus. Und jetzt interessanterweise, es gab eine große Spaltung, und zwar interessanterweise etliche von den gottesfürchtigen Griechen, das sind jetzt natürlich keine Geburtsmäßigen, sondern das sind Juden, die hellenistische Kultur hatten. Das ist immer in der Bibel gemeint. Es gibt ja keine gottesfürchtige Griechen. Die richtigen Griechen waren ja alle, die glaubten an der Zeus und Jupiter und Venus und wie die alle hießen. Sondern das waren Juden, die zwar hellenistische Bräuche hatten, sich in die Kultur angepasst hatten, aber in ihrem Herzen Juden geblieben sind. Dazu nicht wenige von den angesehenen Frauen. Das war ja in der Synagoge, da können ja bloß Juden reingehen. Oder es können natürlich auch Griechen gewesen sein, schon, ich bin jetzt im Moment auch nicht unsicher, ich sehe es gerade, aber die Juden, da wird doch unterschieden. Aber die Juden eiferten sich und holten sich einige üble Männer, rotteten sich zusammen, richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Jetzt wird es ganz ernst, wie sie den Jason bedrohen, weil sie ihn nicht finden und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis regen, sind auch hierher gekommen. Was das für ein Hass war, wegen was denn? Wegen dem Messias plus? Und sie brachten das Volk auf und haben mit falschen Anklagen eine Verwirrung angerichtet. Und Paulus erinnert an diesen Kampf und sagt, ich habe dennoch in Gott Mut bekommen. Und jetzt wissen Sie, wo man Mut kriegt. Kein einziger hat Mut. Stimmt's, Alec? Wenn man diese klugen Japaner mit ihrer Kultur da sieht und dann muss man reden und dann muss man da sprechen und bei der Einladung und man kann die Sprache noch gar nicht richtig, die so kompliziert ist. Und so geht's Ihnen doch auch so, dass Sie sagen, soll ich jetzt noch bei dem Krankenbesuch noch was sagen? Ja, ich gewann in Gott den Mut. Und erst recht, wenn es Streit gibt, ich gewann in Gott den Mut. Herr, um deinetwillen, es wird mich in der Ewigkeit mal reuen, wenn ich jetzt stumm geblieben bin. Er kann Mächte binden. Er kann Mächte binden, dass der Teufel uns nichts tun kann. Und er kann schützen, man mich immer so groß bei den Straßen einsetzen. Das ist oft wahr. Ich weiß auch, wie viel da gebetet haben. In Gott den Mut zu finden, das Evangelium Gottes zu sagen unter viel Kampf. Unsere jungen Leute auf dem Zeltlager, es war wunderbar, wie sie dahin durchgetragen wurden. Unsere Schüler oft in den Schulen, ist das ein Kampf ohnegleichen. Da ist ein Hass da und dass sie sich nicht wundern. Und sie wissen alle, wo dieser Kampf abläuft. Mein zweiter Punkt, unsere persönliche Reinigung und Heiligung. Damals, vor 2000 Jahren, gab es eine Flut, Sie ahnen nicht, eine Flut von Wanderpredigern. Heute ist das alles durch unsere europäische Ordnung, Gewerbeordnung und alles etwas kanalisiert. Aber damals war das überhaupt nicht kanalisiert, da war freie Marktwirtschaft. Da gab es Quacksalber und Heiler und Religionsapostel, von aller Mischung etwas. Und wenn jetzt noch mal einer kam und der hat auch noch was erzählt, in Athen, die haben sich der Bauch gehoben, das war ein Gaudi, wie man so auf der Königstraße, der eine kommt mit der Gitarre und der nächste kommt mit der Ziehharmonika und da ist wieder so ein Hippie, der da irgendwas singt und tut und da stellt sich auch noch einer dazwischen. Es war im Grunde eine Sammlung der komischen Vögel. Wenn da einer irgendwo herkam und sagt, ich habe das neue Heil entdeckt, dann sagen wir, schwatz mal los. So war es natürlich auch in Thessalonich. Für den Paulus war das gar nicht leicht. Und was tut denn er? Er reinigt sein Leben und sagt, das ist mir wichtig, ich will Gott dienen mit meinem Leben. Und das ist jetzt für uns wichtig. Er sagt, ich habe überhaupt nie mich mit dem Gedanken abgegeben, der bei uns ganz wichtig ist, wie komme ich denn bei den Leuten an? Das ist ja bei uns Theologen die sogenannte Hermeneutik. Wie bringe ich meine Sache rüber, dass der da drüben das versteht? Beim Paulus finden wir erstaunlich wenig. Denn das, er sagt, das ist ein Geheimnis. Das Christusgeheimnis. Das kann man auch mit Menschen nicht übersetzen. Der kann sich in allen Stellen auflehnen. Warum soll einer, der stirbt, mir was helfen können? Oder wie ist es möglich, dass Jesu Auferstehung für mich eine Bedeutung hat? Ich kann alle Punkte erwähnen. Das ist ein Geheimnis, das der Heilige Geist uns aufschließen muss. Aber er hat gesagt, ich habe mich nie an die Leute angepasst. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Wir bemühen uns ja heute auch so zu reden, dass die Konfirmanden am Sonntagmorgen noch ein bisschen was verstehen und dass wir Beispiele reinpacken und wir wollen anschaulich reden, wollen engagiert reden, dass keiner einschläft und so weiter. Das ist alles gut. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht den Leuten andienen. Und Paulus sagt, ich habe nie probiert, den Leuten zu gefallen oder sie zu ködern oder ihnen nachzulaufen oder mich jetzt von ihnen abhängig zu machen. Und das ist heute tatsächlich die Not unserer Kirche. Sie redet alle nach, ob das früher noch das DDR-Regime war oder ob das unser Zeitgeist ist in der Abtreibungsdebatte. Verfolgen Sie mal, das ist ganz furchtbar. Sagt, wir können auch noch mitmachen, wir können auch noch hinterdrein laufen, wir segnen auch noch Homosexuelle, hauptsächlich er akzeptiert unseren Betrieb. Und irgendwo, dass man sagt, das ist, kann nicht das Evangelium sein, dass man den Leuten nachläuft und sagt, wir geben dir alles. Oder wir reden dir nach dem Munde. Das Evangelium scheidet Mark und Bein. Das Wort Gottes bringt es zum Kampf. Da gibt es Widerspruch. Und ich würde sogar sagen, heute beobachte ich, dass viel zu viel Mühe drauf verwendet wird, dass man sagt, wir wollen in gar keinen kirchlichen Raum gehen. Ach, ich wundere mich, wie viele Leute am Sonntag in den Gottesdienst kommen, die überhaupt nichts vom Glauben halten. Die werden irgendwo mitgebracht, mal Neugier oder sind sie irgendwie innerlich unruhig. Die Leute haben gar kein Problem. Die stehen bei einer Beerdigung auch da und hören einen christlichen Sermon an. Wir haben oft so arg viel Vorsätze. Es muss das alles ganz anders sein und damit wir den Menschen gefallen. Die Musik muss so sein, dass man der härteste Rock nehmen. Weiß man, ob das die Welt braucht. Das darf einer tun, wenn es unser Lebensgefühl ist. Ich würde immer sagen, sei doch echt. Vor Jahren haben wir bei einer Studentengruppe in Stuttgart erlebt, da sind sie immer unten gesessen und haben gesagt, so, irgendwann kommt er mal am Ende des Semesters, da werden wir noch einen missionarischen Abend machen. Und da sind sie immer gesessen, ganz verkrampft. Und haben sie einen missionarischen Abend gemacht und haben dann noch mich als Redner auserkoren, den Max Kahle aus. Und dann standen sie immer am Fenster und haben geguckt, ob noch jemand kommt. Kam natürlich niemand. Ich habe immer gesagt, macht doch alle Abende so, dass Fremde drin sein können. Öffnet eure Sachen und seid so, dass ein Außenstehender verstehen kann, aber redet von dem, was euch erfüllt, und dann könnt ihr Ungläubige mit reinnehmen. Aber doch nicht so krampfhaft den Menschen zu gefallen, modisch und jetzt was Besonderes, das können wir auch nie. Wichtig ist, dass ich mich innerlich in Gott reinige, mein Leben ordne. Unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, wir sollen uns prüfen. Und wenn Sie fragen, wie kann ich denn das machen, da brauchen Sie jetzt nicht irgendwie das so machen, wie es ich mache. Machen Sie es, wie Sie es nach Ihrem Herzen machen. Und das ist bei Gott richtig. Also bitte nie einen anderen kopieren. Vielleicht kann man von einem noch was lernen, sagt, da habe ich eine gute Idee mal aufgeschnappt, wie man so ein Gespräch führen kann. Aber bleiben Sie lauter und sagen, ich habe das in meiner Art einfach so schlicht weitergesagt. Und so ist das richtig. So macht es der Paulus. Er sagt, unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List. Er hat das sehr oft betont, 2. Korinther 4, das kennen Sie auch, das sagt das gleich am Anfang, Vers 2. Wir meiden schändliche Heimlichkeit, wir gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Wir wollen, dass es hineinbohrt. Völlig normal, dass Leute sich aufregen oder sich ärgern auch über die Botschaft. Ich bin nicht dagegen, dass wir weise handeln und weise reden. Aber Sie wissen, was ich meine. Das ist eine Ermutigung für uns, ganz ehrlich, schlicht unsere Art zu leben. So hat Paulus missioniert. Er hat sich selber dem Herrn zur Verfügung gestellt. Er wollte keine Schmeichelworte sagen. Aber das Evangelium Gottes, das ist das Wort von Jesus, der der Heiland der Welt ist. Ein Satz, Jesus, der für meine Sünde stirbt, das ist es. Wir können dort noch weitermachen, Vers 4 und Vers 5. Weil Gott uns für wert geachtet hat. Das ist eine ganz besonders stolze Aussage von Paulus. Er sagt doch mal anders mal, er hat mich für treu geachtet und ins Amt gesetzt. Wir sehen das immer so, wie wenn wir Gott einen Liebesdienst tun. Paulus sagt, es ist ja ganz toll, dass Gott mich braucht, dass ich ein Amt habe. Und dass ich in diesem Amt wirken darf. Er hat mich für wert geachtet. Denn wir sind ja nicht wert. Keiner ist wert. Er hat mich für wert geachtet. Uns das Evangelium anzuvertrauen. Er hat es in unsere Hände gelegt. Und wir gehen oft so pietätlos damit um. Wie ist das Evangelium von Jesus oft in den Händen der Diener Gottes behandelt worden? Vorsicht. Darum reden wir nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und jetzt noch einmal, er weiß in allem, was ich tue. Herr, du kennst mich. Und das spürt man ihnen auch ab, wenn sie so reden. Er kennt mein Herz. Er kennt auch meine Sünde, meine Versäumnisse, meine Fehler. Da reden wir nimmer überheblich, nimmer stolz, nimmer verletzend. Und da spürt der andere, das ist einer, der selber das erlebt hat. Gott, der die Herzen prüft. Nichts ist so schlimm wie diese auswendig gelernten Reden oder diese Sprüche, diese Sprache Kanaans, die bloß so eine Platte abläuft. Sondern einer, der von seinem Herzen vor Gott geprüft, echt sagt, das brennt mir heute auf den Nägeln. Das habe ich heute Morgen im Losungsbüchlein gelesen, will ich Ihnen sagen, oder das ist mir wichtig, oder will ich Ihnen das Büchlein mal zum Lesen geben. Und irgendwo, wo es einer von sich her vom Herrn geprüft, sagt, und prüfen Sie auch Ihr Herz, dass Sie nicht anderen predigen und selber verwerflich werden. Prüfen Sie sich. Es gibt so viele Fanatiker, die kämpfen gegen alles, gegen die Frauen und gegen das Recht und für das Recht. Und alles. Es ist auch, wenn das Gott unser Herz, wir sehen immer noch vor uns. dass wir uns sehen als mit unseren Fehlern und sagen, und dann geht immer das bei uns über die Lippen, dass wir die große Barmherzigkeit und Güte Gottes verkünden. Die Liebe, die er uns erwiesen hat. Und das nehmen andere uns dann ab. Wo steht denn das mit den Aposteln Gottes? Wir hatten uns als bewährte und erprobte Zeugen genommen. Nachher nochmal. Gut, also er hat uns eingesetzt in dieses Amt. Als Bevollmächtigte des Christus. Vers 7, ja. Er hat uns eingesetzt als Christi Bevollmächtigte, das heißt ja als Apostel, als die Gesandten von ihm. So was Wunderbares. Der Aposteltitel wird ja bei uns nicht weitervererbt, aber das gibt's doch, dass wir die Gesandten Christi sind. Die Gesandten Christi. Und das ist so wichtig. Ich habe am Sonntag wieder in Siegen bei einem Missionstreffen darüber zu sprechen. Mission ist Sendung Jesu. Das ist so wichtig. Jeder Christ steht unter dieser Sendung, hat einen Platz. Sie müssen sich darüber klar werden. Wenn wir im Gottesdienst hätten, was der Uli Dörr ausgesandt haben, das ist so schön, die Gemeinde nimmt Anteil. Jetzt müssen wir eigentlich jeden aussenden. Den einen ins Altenheim, den nächsten in die Familie und den nächsten dorthin. Das ist mein Platz. Ich gehe in die Schule und das ist mein Dienstplatz, wo ich für den Herrn wirke. Ich übernehme den Hauskreis und da bin ich eingesetzt, der Gesandte Christi. Und es ist nicht recht, dass man eigentlich nur die Missionare so aussendet, und schaffen wir das von der Zeit her nicht. Aber Sie sollten sich darüber klar werden, wo hat mich Jesus hingesandt. Damit Sie wissen, das ist mein Platz, an dem ich stehe und das möchte ich mit meinem Leben tun und da möchte ich wirken für meinen Herrn. Ich bin ein bevollmächtigter Christi. An diesem Platz wirke ich. Wunderbar, was man tun kann, wenn man seinen Platz treu ist. Es hängt gar nicht davon ab, wo, sondern wichtig ist nur, dass man seinen Platz ausfüllt. Jetzt geht es noch um die persönliche Hingabe und die Liebe, das ist das Dritte, wie Paulus diesen Dienst ausfüllt. Das Wichtige ist auch hier noch einmal, dass er sagt, immer wieder, ich will nicht Menschen gefallen. Es spielt für uns eine große Rolle, wie haben die mich beurteilt. Sie sagen, oh, wie hat es gewirkt. Aber letztlich ist das gar nicht wichtig, ob wir den Menschen gefallen oder nicht. Sondern Gott, der unsere Herzen prüft, dem wollen wir dienen. Mit der versteckten Habsucht, das ist immer wieder wichtig, behalten Sie Ihre ganz kritische Meinung auch gegen alles Reden vom Geld in christlichen Kreisen. Auch christliche Organisationen sind von der Habsucht oft geplagt. Und wir müssen dort eine kritische, geistliche Vorsicht auch wieder walten lassen. Da legt Gott keinen Segen drauf. Paulus hat da so aufgepasst, dass er nicht vom Geld redet. Und er hat nicht die Versammlungen gemacht, weil das Opfer eingesammelt wurde und so weiter. Also das ist so toll, wie er sagt, ich habe es wirklich getan, weil ich das Evangelium austeilen wollte. Und das war mir wichtig, da wollte ich Gott dienen. Und da hat er sich selber hergegeben, hat er wunderbare Bilder. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So sollen wir unsere Hauskreisarbeit tun, so sollen wir uns um andere Leute kümmern, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Gütig, voller Liebe, mit Geduld und Nachsicht. So hatten wir Herzenslust, wie die ihr Fotoalbum gibt, der Mutter, gell? So lebt man. Und es ist auch wirklich schön, wenn man das alles sieht, wie unsere Jugendleiter ihre Gruppe führen und wie sie wirklich da sich im Gebet auch bekümmern um den geistlichen Stand von jedem Einzelnen. Das ist uns auch ein Vorbild, dass wir wieder so unser Amt führen. Mein Bruder Rolf liegt gerade in Amerika in einem Krankenhaus, hat ganz plötzlich eine Erkrankung gehabt und da hat er jetzt in den ersten Reaktionen, wir hoffen, das ist eigentlich eine Zuckersache und sonst noch ein paar Dinge, dass es wieder gut geht. Aber sein erster Eindruck, den er dort schrieb, auf so einem Fax, wie man das so geschickt sich heute verständigen kann, war, hat die Amerikaner, das sind jeden Tag eine Fülle von Seelsorger im Haus. So etwas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Wie die Leute besuchen, das Erste, dass sie mit einem beten. Ich war im Altenheim Stammheim. Da hat ein alter Kirchengemeinderat gesagt, seitdem Sie vor einem Jahr da waren, hat mich kein Pfarrer mehr besucht. Wir sind ganz allein gelassen. Situation heute in den Heimen oft. Die Leute sagen, wir sind leer gebrannt. Und dann muss man jetzt nicht zum Klagen, da müssen Sie doch ran, da müssen Sie einfach tun. Ich glaube, wir tun alles in der Kirche, suchen viele Künste und Pläne machen, was man alles müsste, statt dass wir den einfachsten Dienst wieder tun. In der Situation der Krankheit sind die Menschen offen. In der Trauer wissen sie nicht mehr aus und ein. Mit dem strömenden Regen am Montag waren wir auf dem Bergfriedhof gestanden, mit dem Regenschirm. Und die Leute waren so offen. Man wird sich über den 23. Psalm reden, Herr ist mein Hirte. Im Grund kann man so leicht wieder ankommen. Und wir sollten alle Gelegenheiten nutzen, wo wir den Menschen Liebe zeigen können. Wo wir auf sie zugehen, die Einsamen, die Alten, die Kranken, die Verlassenen, die Pflegeheimen. Und sagen Sie denen ein Wort und reden Sie nicht außen rum und sagen, das kann ich doch nicht. Sie können es doch. Und das ist mir heute Abend wichtig. Sie müssen es sagen in dieser persönlichen Liebe und Wärme. Das ist eine persönliche Wärme, was eine Mutter gibt, wie die ihre Kinder betreut. Und wir hatten Herzenslust an euch. Früher hat man in unserer Landeskirche noch das gehabt, dass man die Pfarrbräute zu einer Freizeit eingeladen hat. Das war natürlich ganz inoffiziell, denn das hätte sich auch früher niemand so gefallen lassen. Da war eine geschickte Dekanswitwe, die hat diese als eingeladen, hat die aus dieser Pfarrfreude Freizeit genommen. Und da hat diese Leiterin immer den Pfarrbräute eins mitgegeben. Und wenn die Pfarrfrauen das beherzigen würden, dann hätten sie das ganze Leben schon geschafft. Die Leute müssen merken, dass man sie mag. Man hat es in der Gemeinde, dann läuft es. Und der Pfarrer sagt, sind Sie mir noch auch gesagt, hat das Letzte, dass ich hier nach Hohelohe gekommen bin. Dann sagt er, dann kriegt er die Füße nicht mehr auf den Boden. Wenn er den Leuten sagt, ich bin eigentlich ungern hier, verstehen Sie? Die Leute müssen spüren, ich mag euch. Wenn sie, schön, dass ihr da seid, grüß Gott und wunderbar und wir freuen uns doch. Und die Liebe, lassen Sie doch die Liebe mal sprechen, sagen Sie es doch die Leute. Und das fehlt uns. Wissen Sie ja, warum ich am Sonntag da so Wert drauf lege. Das ist doch nicht ein Spruch, dass man da irgendwo grüßt. Wo wird die Wärme sichtbar für die Menschen, die uns begegnen? Ich freue mich da, immer wenn ich Sie Sonntag sehe, ist doch schön. So wie es Gott Ihnen in Ihrem Temperament gegeben hat und sich kümmern um anderen, sage ich, denke an Sie und ich wollte mich darum bekümmern und es bewegt uns doch auch, wenn wir unsere Frau Bogisch in der Kur wissen oder die Steißlinger sind, wo sind denn die Leute und sagen, wir vergessen sie doch nicht und wir denken an sie und es ist nicht bloß ein Spruch, dass wir davon reden. Diese Wärme sicher erwarten Sie auch noch viel mehr von mir, tut mir leid, aber ich möchte Sie heute Abend auch bitten, dass Sie einfach diese Liebe zu denen weitergeben, die das erst noch suchen, die unterwegs sind auf dem Weg des Glaubens, dass sie etwas davon spüren. Ich will euch nicht bloß das Evangelium teilgeben, das macht der Fanatiker. Der will das Evangelium teilgeben, am Evangelium weitergeben, sondern lieb gewinnen. Das merkt ein Mensch, ob man ihn mag. Das ist so ein schönes schwäbisches Wort. Ob man ihn gern hat. Und dass man ihn nicht bloß ködern will und dass man Mitgliederwerbung macht, sondern ich mag dich. Und dass auch Leute spüren, ist ganz wichtig, hier in der Gemeinde, die vielleicht schon oft zum Ausdruck gebracht haben, dass sie nichts wollen und dass sie sagen, ich mag dich trotzdem. Das ist ja wichtig. Dann sagen sie, na, bist du für mich jetzt Luft. Nein, mag sie trotzdem. Schade, dass du nicht mitkommst. In meiner Nachbarschaft viele, die vielleicht in 20 Jahren noch nie in der Kirche waren, haben sie mir trotzdem merken, dass man sie mag. Und das ist wichtig, dass wir diese Liebe und Wärme behalten und auf sie zugehen. Ich hätte gern das Leben für Sie hingegeben. War bei Paulus kein Spruch. Er sagt, das haben Sie doch gespürt. Tag und Nacht gearbeitet. Das war, er wollte nicht vom Geld abhängig sein. Da war er besonders stolz. Ich bin Ihnen sehr dankbar für den guten Gehalt, den ich kriege. Also, ich arbeite nicht in meinem Beruf nebenher, um das Geld zu verdienen, sondern das war beim Paulus so. Aber dann hat er ja immer auch so stark Seelsorge getrieben danach. Das sagt er in dem Abschied in Milet. Ich habe jeden von euch mit Tränen vermahnt. Da bin ich sehr scheu. Ich muss Ihnen das so sagen. Sie warten vielleicht manchmal drauf und sagen, warum spricht er mich nicht an? Wenn ich spüre, Sie wollen über etwas nicht reden, dann kann ich nicht weiter vorwärts dringen. Aber ich denke oft, warum öffnet er sich nicht? Ich hätte, und sagen Sie bloß nicht keine Zeit, sondern auch nach der Bibelstunde, immer steht einer so im gelben Zettel, immer ist Zeit, dass man über alles redet und absolut vertraut und mit niemand, sondern dass wir auch miteinander reden über die Nöte, die uns beschweren, über die Sorgen und Ängste, was uns bekümmert, sondern das wollen wir doch Tag und Nacht. Und wir wollen doch niemand zur Last fallen, sondern dass das Evangelium in Ihrem Leben Raum greifen kann. Und da müssen Sie doch sagen, wo es klemmt und was jetzt noch schwierig ist und was noch fehlt. So. Und dann sagt er im Vers 10, wie habe ich euch, ihr könnt das prüfen, wie ich untadelig bei euch war, untadelig. Und da sagt doch, dass das Letzte noch Zuspruch und Ermahnung. Es gibt das nicht ohne auch immer wieder, dass man einem Menschen sagt, so kannst du nicht leben. Es muss ja irgendwo einmal das Wort kommen, das harte Wort, ermahnen. Sagt, jetzt guck mal da. Euer Leben würdig zu führen. Auch hier ist sicher in unseren ganzen modernen Gemeinden die Begegnung gar nicht mehr so, dass man das sieht. Es ist einem schwer, wenn ich dran denke, man hat das hier und da getan und dann hat sich einer aus der Gemeinde entfernt. Man hat gemeint, man müsste vielleicht in einer Sache oder in einer Ehenot oder so mal ein hartes Wort sagen. Sich entzogen. Die Ermahnung gehört dazu. Vielleicht sind wir auch so wehleidig und empfindsam und Sie müssen bloß wissen, das gehört dazu. Wenn Ihnen einer mal im Namen Jesu irgendwo der Rost runter tut, seien Sie nicht empfindsam, sondern sagen Sie, biblisch ist es. Man kann dann drüber reden, vielleicht mit einer Seelsorge, ob das gut oder schlecht war, aber es gehört auch dazu, die Ermahnung neben dem Trost und die Beschwörung. Ein ganz ernst mal auffordern und sagen, aber das muss jetzt anders werden. So darf es nicht weitergehen. Und dann, wir haben ein himmlisches Ziel und auf dieses himmlische Ziel hin wollen wir leben. So hat Paulus seine Gemeindearbeit gemacht. Es war ihm gar nicht wichtig, wie er in der Mode und in der Zeitmeinung oder im Urteil der übrigen Leute von Thessalonich aufgenommen wird, sondern dass sie die Berufung akzeptieren und einmal im Himmel mit dabei sind. Und das ist wichtig, dass wir dieses Ziel erreichen. Jetzt ist schön, dass Sie so gut zugehört haben. Und da wollen wir jetzt abbrechen und wollen noch singen das Lied vom Kampf 320.